The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 12. November.
Ich glaube, wenn wir alle uns hinstellen könnten und hätten irgendwie so eine App, wir gucken mal von 20 Jahren rückwärts, ob wir jetzt gerade die richtigen Entscheidungen treffen, dann wären alle viel entspannter.
Das hat Olaf Scholz vor rund 2 Monaten bei einem Bürgerdialog in Berlin gesagt. Aber was würden die Menschen, die aus 20 Jahren rückwärts auf die heutige Situation blicken, sehen? Sie würden einen Kanzler sehen, der mit seiner Koalition gescheitert ist, für das Scheitern aber nicht verantwortlich sein will. Olaf Scholz, der Entrückte. Und im Rückblick ist dieses Entrücktsein das Muster, das sich durch seine Kanzlerschaft zieht. Die von Scholz erzählte Wirklichkeit stimmte nicht mit der erlebten Wirklichkeit der Bürger überein. Zum Beispiel im Sommer 2023. Da spricht der Kanzler von einem grünen Wirtschaftswunder, das Deutschland bevorstehe. Die Realität aber sind eine hohe Inflation, hohe Energiekosten und Unternehmen, die ihre Produktion ins Ausland verlagern oder zumindest planen, es zu tun. Oder nach dem Karlsruher Haushaltsurteil, das ein 60 Milliarden Euro Haushaltsloch zur Folge hatte und zugleich den finanziellen Kitt der Ampel zerbröseln ließ. Scholz aber erklärte im Bundestag:
Ich sage das auch an die Bürgerinnen und Bürger gerichtet, die aufgrund mancher wilder Vorschläge und manch gezielter Falschmeldungen in den sozialen Medien verunsichert sind. In ihrem Alltag, hier und heute, ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts, völlig unabhängig davon, ob Sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder Wohngeld.
Tatsächlich aber veränderte sich im Regierungsalltag der Ampel Grundsätzliches. Denn die im Koalitionsvertrag angelegte Prämisse der Zusammenarbeit, nämlich Gegensätze nicht auszuhandeln, sondern mit Geld zu übertünchen, diese Prämisse zerschellte an der verfassungsrechtlichen Wirklichkeit. Es wäre am Kanzler gewesen, anzuerkennen, dass sich mit dem Karlsruher Urteil die bisherige Geschäftsgrundlage der Ampel pulverisiert hatte. Und mit seinen Koalitionspartnern hätte Scholz eine neue verhandeln müssen. SPD-Chef Lars Klingbeil geht sogar noch weiter. Er sagte den Kollegen von Zeit Online im Interview, die Koalition hätte nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine noch mal grundsätzlich reden müssen. Zitat, was wir neu priorisieren müssen. Zitat Ende. Was Klingbeil in ein Wir verpackt, heißt eigentlich, der Kanzler hätte die Initiative dazu ergreifen müssen. Dass Scholz jetzt ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse mit den Hilfen für die Ukraine begründet, das ist der ungewollte Beleg, dass er zwar vor 2,5 Jahren die Wirklichkeit der Zeitenwende beschrieben hat, aber die Vorhaben seiner Regierung nicht den Zeiten entsprechend gewendet hat. Die Wirklichkeit, die Olaf Scholz nun nach dem Ende der Ampel heraufbeschwören will, das ist die Wirklichkeit des Jahres 2021.
Das ist so ungefähr der gleiche Glaube, den ich vor der letzten Bundestagswahl hatte. Es ist der Glaube an die Demokratie und an die Bürgerinnen und Bürger. Dass die Demoskopen auch nicht immer recht haben, hat gerade die amerikanische Wahl gezeigt und die letzte Bundestagswahl übrigens auch.
Das hat Olaf Scholz in der Sendung von Karin Mioska gesagt. Als Scholz bei der letzten Bundestagswahl die Kanzlerkandidatur übernahm, da lag die Union mit großem Abstand vor der SPD und in der medialen Berichterstattung galt er als aussichtsloser Kandidat. Ganz ähnlich wie heute. Sein Sieg damals war der Ich-habe-es-euch-gezeigt-Moment eines Politikers, der zum notorischen Rechthaben neigt. Nur damals konnten die Wähler noch spekulieren, wie er als Kanzler wäre. Jetzt wissen sie, wie er als Kanzler ist. Und damals hatte die Union einen Kanzlerkandidaten, der aus den eigenen Reihen immer wieder in Frage gestellt wurde. Heute ist es Olaf Scholz, über dessen Kandidatur die Frage schwebt, wäre ein anderer, wäre Boris Pistorius nicht der Bessere. Olaf Scholz ist trotzdem davon überzeugt, 2021 wiederholen zu können. Um es mit einer ehemaligen SPD-Vorsitzenden zu sagen:
Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Ökonom Professor Marcel Fratscher spricht über die wirtschaftliche Lage in Deutschland.
Was kann der Staat tun, um bessere Rahmenbedingungen zu setzen? Aber mir ist es zu einfach, wenn man immer mit dem Finger auf die Politik zeigt und sagt, die müssen wir machen.
Anne Schwedt analysiert den Höhenflug des Bitcoin. Außerdem staunen wir, wie die politische Realität zum Loriot-Sketch mutiert. Und wir lassen heute die Ehe ganz hoch leben. Deutschland befindet sich das zweite Jahr in Folge in der Rezession. In der Industrie droht der Verlust von Arbeitsplätzen, die Auftragseingänge brechen ein und es fehlt an verlässlichen Rahmenbedingungen. Was kommt auf die deutsche Wirtschaft und die nächste Bundesregierung zu? Darüber habe ich mit dem Ökonomen Professor Marcel Fratscher gesprochen. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Warum Marcel Fratscher findet, die Stimmung sei schlechter als die Lage, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Frau Rosenfeld.
In drei Sätzen, wie würden Sie die Lage der deutschen Wirtschaft beschreiben?
Nicht so schlimm wie die Stimmung, aber mit extrem vielen Risiken behaftet. China, USA, Kriege, Konflikte, keine Bundesregierung und riesigen Chancen für die Transformation in der Zukunft.
Sie sagen, die Stimmung sei schlechter als die Lage. Gerade heute sind neue Zahlen zur Auftragslage der deutschen Wirtschaft erschienen und demnach klagen 41,5% der Unternehmen über eine mangelnde Auftragslage. Eine so hohe Zahl hat es zuletzt in der Finanzkrise 2009 gegeben. Also die Lage ist doch sehr ernst.
Die Lage ist ernst, aber man muss so ein bisschen die Perspektive behalten. Die deutsche Wirtschaft stagniert als Ganzes. Sie schrumpft nicht wieder in der globalen Finanzkrise 2008, 2009 um 4, 5, 6%, sondern wir haben heute Rekordbeschäftigung. Es waren nie mehr Menschen in Arbeit. Vor 20 Jahren hatten wir über 5 Millionen Arbeitslose. Viele Unternehmen haben ordentliche Erträge. Ich will die Probleme nicht kleinreden, aber es gibt eben sehr große Unterschiede. Die Industrie schrumpft. Da sind viele Unternehmen, Automobilbranche ist das beste Beispiel, wo wir Entlassungen sehen und große Einschnitte, andere Bereiche, Dienstleistungsbereiche laufen meistens recht gut. Also man muss hier sehr differenzieren. Und meine größte Sorge ist, wenn man sich schlechter macht, als man ist, wenn man sagt, oh, das wird alles ganz schrecklich. Und wenn das Vertrauen nicht mehr da ist, dann investieren Unternehmen nicht, dann konsumieren die Menschen nicht. Auch das erleben wir im Augenblick. Und dann läuft man Gefahr, in so eine Spirale reinzukommen und sich die Sorgen, die man am Anfang hatte, dann eigentlich bewahrheiten.
Wer ist denn verantwortlich für das Vertrauen?
Wir alle. Und im Augenblick hat man das Gefühl, dass alle mit dem Finger auf die Politik zeigen und sagen, die müssen mal machen. Natürlich ist viel schief gelaufen bei der Bundesregierung, auch bei der Länderregierung in den letzten 3 Jahren, übrigens auch in den letzten 20 Jahren, nicht nur in den letzten 3 Jahren.
Was ist denn schief gelaufen? Vielleicht 3 Punkte nennen und dann nochmal auf die wir alle sind verantwortlich. Aber was ist schief gelaufen?
Bei der Politik das Wichtigste ist das fehlende Vertrauen. Also dass man im Prinzip immer wieder Maßnahmen hatte, die dann angekündigt wurden, wieder zurückgenommen wurden, wieder diskutiert wurden. Und wenn eine Bundesregierung nicht handlungsfähig ist und nicht Tacheles redet und sagt, das machen wir jetzt, was sollen wir dann noch glauben? Also erstens ist Verlässlichkeit der Bundesregierung. Zweites Thema ist Investitionen in Infrastruktur. Wir haben zu schlechte Rahmenbedingungen für die Unternehmen. Das ist digitale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, Überregulierung und zu viel Bürokratie, dafür ist die Politik mitverantwortlich. Und ich würde mir schnelle Entlastung der Unternehmen und der Menschen jetzt in dieser schwierigen Situation wünschen. Und das fehlt, dass man sagt, hier, eine dicke Steuersenkung, hilft euch sofort, habt ihr in der Tasche, jetzt könnt ihr damit was machen. Das sind für mich vielleicht die 3 entscheidenden Punkte im Augenblick.
Das Thema Steuersenkung, das steht ja zur Debatte. Also es gibt ja die große Frage, subventionieren oder reformieren. Die eine Idee ist, die Unternehmen von den hohen Steuerabgaben zu befreien und eine Unternehmenssteuerreform anzugehen. Gleichzeitig steigen ja die Beiträge für Krankenkasse und Rentenversicherung, also eine Entlastung für alle Unternehmen. Oder dann gibt es die Idee, die SPD vertritt sie zum Beispiel, einzelne Branchen, sogenannte Zukunftsbranchen, durch Superprämien und Superabschreibungen zu entlasten. Erste Frage, trauen Sie den politisch Verantwortlichen, egal welcher Couleur, zu entscheiden, wer sind die Zukunftsbranchen und wen entlasten wir und wen nicht?
Nein, in der Regel nicht. Prinzipiell weiß der Staat nicht, was sind die Unternehmen und die Branchen der Zukunft. So funktioniert nun mal nicht eine Marktwirtschaft, dass der Staat vorgibt, wer was leistet und wer welchen Erfolg haben wird. Ich bin als Wirtschaftswissenschaftler der vollen Überzeugung, dass alle Unternehmen bessere Rahmenbedingungen brauchen. Und wenn Sie anfangen, einzelnen Branchen, einzelnen Unternehmen spezifische Hilfen zukommen zu lassen, dann zahlen alle anderen den Preis dafür. Beispiel Energiepreisbremse, wo manche Unternehmen günstigere Energiekosten bekommen. Aber was bedeutet das für alle anderen, die Energiekosten höher sein werden? Und das führt dann eben zu einem verzerrten Wettbewerb und behindert letztlich die Transformation. Also wir müssen uns ehrlich machen, wir werden ein gewisses Maß an Deindustrialisierung erleben. Aber es geht ja darum, wie können wir unsere Stärken, gerade die Industrie in Deutschland, halten? Was kann der Staat tun, um bessere Rahmenbedingungen zu setzen? Aber mir ist es zu einfach, wenn man immer mit dem Finger auf die Politik zeigt und sagt, die müssen man machen, dann wird alles gut. Das ist natürlich naiv und falsch. Die Automobilbranche ist das beste Beispiel. Die Probleme, die dort sind, sind zu 80-90% von den Unternehmen zu verantworten. Volkswagen, Dieselskandal, viel zu hohe Abhängigkeit von China, verschlafene Technologie bei E-Mobilität. Eine Marktwirtschaft funktioniert so nicht, dass die Politik das alles entscheiden kann, sondern wir werden aus dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage im Augenblick nur rauskommen, wenn alle ihren Teil der Verantwortung übernehmen.
Solche Maßnahmen wie ein Industriegipfel zu veranstalten, wie es der Kanzler getan hat, um Industriearbeitsplätze zu sichern, ist das das Suggerieren von Handlungsmöglichkeiten der Politik oder ist es tatsächlich eine Veranstaltung, aus der sich Konkretes ableiten lässt, was die Situation besser macht?
Erstmal ist es gut, wenn Politik mit Entscheidern in Wirtschaft, in der Gesellschaft sprechen. Und klar, es ist wichtig zu verstehen, wo liegen die Probleme und wo kann die Politik helfen. Nur es muss dann eben auch konkrete Lösungen geben.
Gerade eben haben Sie noch gesagt, da ging es ja auch um die Energiekosten. Die Industrie nur zu entlasten und die anderen nicht, ist eine Wettbewerbsverzerrung.
Klar, natürlich. Aber das muss ja auch nicht die Antwort eines Industriegipfels sein. Also erstmal, die Industrie ist die große Stärke, die wir in Deutschland haben. Es ist unglaublich viel Innovation in den Industrieunternehmen, wovon die gesamte Volkswirtschaft profitiert. Und dass man miteinander spricht, dass die Politik sich anhört, was brauchen die Unternehmen, heißt ja nicht, dass man das alles macht. Sondern hier müsste die Antwort eigentlich sein, wir helfen euch mit einer besseren Infrastruktur, zum Beispiel bei der digitalen Infrastruktur.
Sie, Herr Fratscher, vertreten ja die These, dass ein Verschwinden der energieintensiven Branchen aus Deutschland nicht schlimm sei, sondern im Gegenteil gut, wenn es denn Unternehmen ermöglicht, ihre Innovationsfähigkeit und ihre guten Arbeitskräfte in Deutschland zu erhalten. Was sind denn gute Arbeitskräfte? Das war jetzt ein Zitat von Ihnen aus einem Interview mit den Kollegen der Osnabrücker Zeitung.
Es ist notwendig, dass ein gewisser Teil der energieintensiven Produktion aus Deutschland verschwindet. Nehmen Sie ein energieintensives Unternehmen wie BASF. Es geht ja nicht darum, dass wir in Deutschland den alten Status quo zementieren und sagen, wir müssen alles, was wir bisher gemacht haben, weitermachen, sondern zu sagen, was können wir eigentlich oder was können die Unternehmen ins Ausland dorthin verlagern, wo es günstiger ist, damit sie dann kosteneffizienter, wettbewerbsfähiger werden und die guten Arbeitsplätze in Deutschland halten können. Darum muss es doch gehen.
Aber es sind am Ende weniger Arbeitsplätze.
Das wird unweigerlich passieren, nämlich das Beispiel Volkswagen. Volkswagen muss sich reformieren, die müssen Werke schließen und Arbeitskräfte abbauen, damit sie zukunftsfähig werden. Und die Wahl ist doch, baut VW heute 15% ihrer Beschäftigung ab, um 85% der Jobs zukunftsfähig zu machen? Oder warten Sie noch mal 5 Jahre und dann stehen vielleicht 50% aller Jobs zur Disposition? Und es ist viel besser, jetzt den Cut zu machen, jetzt wieder auf Vordermann zu kommen, wettbewerbsfähig zu werden, als noch länger zu warten und dann den Schaden in der Zukunft noch zu vergrößern.
Wenn wir jetzt da aber über Arbeitsplätzeabbau reden, besteht die Gefahr, dass wir in 1-2 Jahren das Thema höhere, hohe Arbeitslosigkeit wieder in diesem Land haben werden?
Nein, zumindest nicht so, wie wir das 2005 hatten, als Deutschland der kranke Mann Europas war, wo wir über 5 Millionen Arbeitslose hatten. Denn wir sind heute in einer ganz anderen demografischen Situation. Wir haben ein riesiges Fachkräfteproblem und zwar in jeder Branche. Es sind 1,7 Millionen offene Jobs. Über die nächsten 10 Jahre werden 5 Millionen Babyboomer mehr in Rente gehen, als junge Menschen nachkommen. Und für viele Unternehmen werden fehlende Arbeitskräfte eine existenzielle Bedrohung sein. Also wenn jetzt Menschen irgendwo entlassen werden in der Industrie, bei VW oder ZF oder bei anderen, in jedem einzelnen Fall eine Tragödie, ist schlimm für die Betroffenen, gar keine Frage. Aber gesamtwirtschaftlich ist so etwas notwendig, damit diese Menschen dann hoffentlich möglichst schnell in andere gute Arbeitsplätze kommen können, dass die eben dorthin kommen, wo sie gebraucht werden. Und das ist Teil der Transformation. Die Arbeitsplätze werden sich verändern. Das heißt, manche Menschen werden sich nicht nur umqualifizieren müssen, fortbilden müssen, sondern auch den Arbeitgeber wechseln. Und auch das ist Aufgabe der Politik, diese Transformation sozial verträglich zu gestalten, zu helfen, zu unterstützen. Aber wir werden sie nicht vermeiden können. Wir müssen jetzt diese Transformation der gesamten deutschen Wirtschaft machen. Wenn wir es jetzt nicht machen, wird der Schaden in 5 Jahren deutlich größer sein.
Das ist ja das Geschäftsmodell Deutschlands ganz lange gewesen. Billige Energie aus Russland, die Sicherheit übernehmen die USA und Wachstum wird durch Export nach China gestärkt oder gefestigt. Das Modell ist ja am Ende. Aus Ihrer Sicht, Herr Fratscher, wie sieht denn dann das deutsche Geschäftsmodell der Zukunft aus? Wohin führt diese Transformation?
Das deutsche Zukunftsmodell heißt mehr Autonomie bei Energie und Sicherheit. Das heißt, wir müssen deutlich mehr in Verteidigung und Sicherheit in Europa investieren. Also wir müssen Europa stärken. Das Gleiche gilt für Energie. Schnellerer Ausbau erneuerbarer Energien. Das sind unsere eigenen Energien. Da müssen wir keine Energie, teurere fossile Energie importieren. Und der dritte Teil, Exporte nach China, der Teil des Modells ist nach wie vor völlig richtig. Der Wohlstand, den wir heute haben, beruht auf der Offenheit, dass wir viel exportieren. Nur darf es eben nicht so stark von China abhängig sein, sondern die Unternehmen müssen sich diversifizieren. Sie müssen sich weltweit viel breiter aufstellen. Nur da müssen wir uns cleverer anstellen und dürfen uns nicht von einzelnen Ländern zu stark abhängig machen.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und Ihre Gedanken.
Sehr gerne.
Hier noch ein Hinweis in eigener Sache für alle, die unseren unabhängigen Journalismus nicht nur hören und lesen wollen, sondern ihn sich auch zu Hause an die Wand hängen oder auf den Schreibtisch stellen möchten. In unserem neuen Pioneer Online Shop gibt es schmucke Accessoires für Ihr Zuhause. Zum Beispiel exklusive Kunstdrucke unserer Cover Stories, also den Geschichten, Recherchen und Analysen rund um Politik und Wirtschaft, die Sie am Wochenende bei uns lesen können. Die aufwendigen Titelgrafiken gibt es jetzt als Kunstdrucke mit Passepartout und Rahmung und passen ja vielleicht auch an Ihre Wand. Ein edler Edelstahlkugelschreiber mit Etui und Pioniergravur ist auch dabei. Und vieles, vieles mehr. Schauen Sie einfach rein und unterstützen Sie unsere Mission auf www.shop.thepioneer.de. Den Link gibt es wie immer in den Shownotes von diesem Podcast.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da fliegt der Bitcoin immer höher und höher und höher. Ob das immer noch mit der Wahl von Donald Trump zu tun hat, das weiß Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street. Guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, es ist echt verrückt. In der Nacht ging die Rekordjagd weiter und Bitcoin schaffte es auf fast $90.000. Vor der Wahl lag der Preis noch bei $68.000. Auch Kryptofirmen an der Börse wie zum Beispiel Coinbase oder Mara Holdings konnten gestern um bis zu 30% zulegen. Trump hatte ja im Wahlkampf schon versprochen, die USA zur Welthauptstadt für Krypto zu machen. Außerdem will er Krypto weitestgehend unreguliert lassen. Er will sogar den Vorsitzenden der Börsenaufsicht absetzen, der ja für strenge Regulierung von Kryptowährungen steht. Darüber hinaus plant er sogar eine strategische Reserve von Bitcoin für die USA. Experten sehen auch, dass der Zufluss in Krypto-ETFs die Kurse aktuell so stark antreibt. Der iShares Bitcoin Trust übertrifft inzwischen sogar einen der größten Fonds in der traditionellen Anlagekategorie Gold. Analysten halten es jetzt für möglich, dass Bitcoin in diesem Jahr noch die $100.000-Marke knacken wird.
Anne, und wie ist die Börse ansonsten in die Woche gestartet, jenseits irgendwelcher Kryptowährungen?
Auch da ging die Rekordjagd weiter. Der Dow Jones legte um 0,7% zu und schloss erstmals über der 44.000-Punkte-Marke. Auch beim S&P 500 und an der Nasdaq gab es neue Rekordschlussstände. Die legten jeweils beide um 0,1% zu. Der sogenannte Trump-Trade setzte sich gestern auch weiter fort. Die Banken JP Morgan und Goldman Sachs legten um 1 bzw. 2,2% 2% zu. Und auch bei der Bank of America und der Citigroup ging es um 2% nach oben. Außerdem griffen die Kleinanleger bei der Meme-Aktie GameStop zu. Die stieg um 10%. Und auch Tesla konnte weitere Gewinne verbuchen. Die Aktie schloss mit 9% im Plus. Ebenso im Plus, und zwar mit 1,5% schloss der Russell 2000 Index, der ja kleine und mittlere Unternehmen abbildet. Bei einigen Tech-Aktien gab es allerdings auch schon Gewinnmitnahmen. Apple fiel um 2%, Microsoft und Amazon um jeweils 1%.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass Loriot nicht mehr da ist. Das ist zum einen schade, weil er heute 101 Jahre alt geworden wäre. Und zum anderen könnte er sich an der Realität im politischen Berlin ergötzen, die seiner Satire in nichts mehr nachsteht. Denn dort ist die Welt ein großer Loriot-Sketch geworden. Da ist die Geschichte mit dem Papier. Denn nicht nur, dass es dem Land an einer Regierungsmehrheit mangelt, nein, es fehlt für eine schnelle Neuwahl auch das Papier. Angeblich. Die Tagesschau berichtet:
Die Bundeswahlleiterin warnt schon vor unabwägbaren Risiken.
Und insbesondere ist es eine große Herausforderung in der heutigen Zeit, wirklich das Papier zu beschaffen und die Druckaufträge durchzuführen.
Aber auch hier gilt das unverrückbare Gesetz des politischen Berlins dieser Tage. Keine Rede ohne Widerrede. Die Papierindustrie widerspricht der Bundeswahlleiterin im ZDF.
Gegenüber dem ZDF betont die Papierindustrie: Wir haben Papier. Die deutsche Papierindustrie ist sehr leistungsfähig. Man könne Wahlunterlagen bereits auch für eine Neuwahl im Januar liefern. Klare Antwort: Ja.
Loriot könnte es sich nicht besser ausgedacht haben. Zumal im Klassiker Papa Ante Portas genau eine solche Szene zu bestaunen ist.
Herr Lohse, da ist eine Lieferung für Sie eingetroffen.
Ich komme.
Loriot in seiner Rolle als Abteilungsleiter Heinrich Lohse bestellt Papier für die nächsten 40 Jahre.
Ja, das ist das Schreibmaschinenpapier.
Aber ich habe doch noch eine ganze 100er-Packung.
Frau Lamprecht, Sie haben da nicht den Überblick. Der blattweise Einkauf von Schreibmaschinenpapier ist kaufmännisch nicht zu verantworten. Wenn wir im Großen abnehmen, fällt der Preis bei 500.000 Blatt schon um 35% und so weiter.
Der gute Loriot hatte also seherische Fähigkeiten. Am Papier sollte nichts im Leben scheitern, auch keine Neuwahl. Papier ist geduldig, die Wähler sind es schon längst nicht mehr.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass eine neue Studie alle Klischees über die Ehe Lügen straft. Denn eine Gruppe internationaler Wissenschaftler hat in einer aufwendigen Studie gezeigt, dass die Ehe vor allem eines ist: gut für die Gesundheit. 100.000 Eheleute in 7 Ländern waren Teil der Studie. Viele von ihnen wurden auch mehrfach befragt zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben und damit in verschiedenen Stadien der Ehe. Das Ergebnis? Der Bund der Ehe schützt vor Depressionen. Das mag zum einen daran liegen, dass im Schnitt verheiratete Menschen weniger Alkohol trinken als Alleinstehende. Und auch finanzielle Risiken, wie zum Beispiel ein Gehaltsausfall, werden in einer Ehe besser abgefangen, als wenn man alleinstehend ist. Das sind jetzt alles sehr unromantische Gründe für ein Lob der Ehe, weshalb jenseits der nüchtern wissenschaftlichen Betrachtung hier auch das Herz sprechen soll, beziehungsweise das Herz des großartigen Schriftstellers Victor Hugo. Es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden, geliebt um seiner selbst willen oder vielmehr trotz seiner selbst. Und deshalb gibt es nichts Schöneres, als den Tag mit einer Liebeserklärung zu beginnen.
Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Hab ich dir heute schon gesagt, wie schön du bist?
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Telefone, Schreibmaschinen, Ladentische, finstere Minen. Keiner hat mehr Zeit, die Welt zu sehen. Fernsehkasten, Fußballspiele, Krimiserie, Sorgen viele. Und schon ist es Zeit zum Schlafen gehen. Wir fragen dann, was wird wohl morgen sein? Aber halt, da fällt mir etwas ein. Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Hab ich dir heute schon gesagt, wie schön du bist? jeden Tag erst durch die Liebe allein. Und darum sollst auch du heute nie zu mir sein. Kinderlärm und Steuerprüfer, Luftverschmutzung, tausend Spieße machen jede Stunde zum Vulkan. Rausch gibt Sorgen, Wahltermine, Partygäste nur Routine. Morgen früh fängt es von vorne an. Wie wunderschön ist es, ein Mensch zu sein. Aber halt, da fällt mir etwas ein. Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Hab ich dich heute schon gefragt, wie es dir geht? Jeder Tag wird ein Tag erst durch die Liebe allein. Und darum sollst auch du heute lieb zu mir sein.